für die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Karlsruher Hochschule für Gestaltung ist ein essentieller Bestandteil des Oeuvres Herbert W. Frankes ausschlaggebend, nämlich sein fundamentaler und wertvoller Beitrag zur Kunst- und Medientheorie, verbunden mit der eigenen künstlerischen Erforschung des Mediums Computer. Jetzt, wo das Digitale zur Analogie der alchemistischen Formel für Gold geworden ist, werden mediale Künste und Experimente hochgepriesen. Das war schon ganz schön bizarr. Während des letzten Wahlkampfes feierte ein Wort das Digitale, die Digitalisierung in den Reden unserer Politiker plötzlich ein Fest, als wäre es gerade erfunden worden. Und diejenigen von uns, die seit einigen Jahrzehnten sich damit künstlerisch und forschend beschäftigen, waren höchst erstaunt, dass dieses Phänomen ganz offensichtlich auch in der Politik angekommen ist. Die staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe verleiht Herrn Professor Dr. Herbert Werner Franke, geboren am 14. Mai 1927 in Wien, die Würde eines Doktors der Philosophie, ehrenhalber Dr. Phil H.C. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste zwischen den Naturwissenschaften und der Philosophie als einer der wichtigsten Pioniere einer wissenschaftlichen, künstlerischen, intellektuellen und poetischen Praxis, die durch Computer und entwickelte Technologien der Kommunikation beeinflusst und inspiriert sind.
Soweit der kleine Ausschnitt der Laudatio von Siegfried Zielinski, Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Kurz vor dem Festakt hatte ich im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe die Gelegenheit, den Naturwissenschaftler, Science-Fiction-Autor, Künstler und Höhlenforscher Herbert W. Franke über sein Lebenswerk zu befragen. Hier ist das Ergebnis.
Also die Zuteilung der Ehrendoktorwürde war für mich eine große Überraschung. Hätte ich mir nicht träumen lassen. Habe da natürlich gern zugesagt. Und war, das ist ja etwas Angenehmes und nichts Unangenehmes. Und war, bis auf die vielen Interviews, die man geben muss. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe sehr viel an die Öffentlichkeit gebracht, an Vorträgen oder auch an Publikationen, so dass ich in Fachkreisen einigermaßen bekannt bin. Also es ist ja eigentlich nicht so unerwartet, aber trotzdem angenehm.
Ja, der zweite Punkt, natürlich die Überlassung Ihres Archivs ans ZKM. Mich hat überrascht, dass das da mal eine Institution in Deutschland ist und nicht eine Institution in Österreich. Es gibt ja, sag mal, auch entsprechende Institutionen in Wien oder Salzburg. Warum ist es das ZKM in Karlsruhe geworden?
Das kann ich gerne beantworten. Zunächst einmal bin ich seit 70 Jahren in Deutschland und habe so also viele Bekannte, die mir zu dem oder jenem raten und wenig davon liegt in Österreich. Aber das hat eigentlich einen anderen Grund. Über diese 70 Jahre hat sich viel Material gesammelt, und zwar über verschiedene Fachgebiete. Ich bin eben in mehreren Gebieten tätig, in Höhlenforschung, als Schriftsteller, als Science-Fiction-Spezialist, aber auch als Computerkünstler. Und da haben wir uns zunächst einmal überlegt, wo wir den Nachlass unterbringen. Denn es hat sich immer mehr und mehr Material gesammelt, nicht wahr? Und wir hatten fast keinen Platz mehr, das alles unterzubringen. Und durch Zufall hatte ich dann ein Gespräch mit jemandem vom ZKM, der mir erzählt hat, dass bei dem Archiv, das hier existiert, eine Zugriffsmöglichkeit für alle möglichen Berufszweige besteht. Das heißt also nicht nur Kunst, da jetzt ja hingepasst, Fotoversuche, Experimente, kurze Filme und so gleich. Da gibt's einiges Material. aber auf der anderen Seite eben auch physikalische Ergebnisse, also rein physikalische Methoden, beispielsweise der Datierung von Tropfsteinen, etwa, oder dann die Höhlenforschung selbst, etwa, wo man also Abenteuer erleben kann, etwa, da gibt's Vereine und Verbände in Deutschland, etwa, das hätte auch der Lachlass hingepasst, etwa, aber das Entscheidende war das, dass man mir mitgeteilt hat, dass hier eine Zugriffsmöglichkeit für alle Berufszweige besteht. Das heißt, man kann hier durchaus einen Teil zur Höhlenforschung ordnen und das andere dann zur Fotografie, wenn man so will. Und es können sowohl Höhlenforscher wie auch Fotografen kommen und sich mit diesem Material beschäftigen. Und das fand ich ganz gut, denn ich habe in der Zwischenzeit dann doch festgestellt, dass zwischen diesen Bereichen mehr Verbindungen bestehen, als ich mir selbst gedacht hatte. Zum Beispiel habe ich in den Höhlen fotografiert, als Dokument, was meine Theorie der Tropfsteinformen betrifft, aber andererseits natürlich auch als schöne Aufnahmen, die in der Kunst, auch bei einer Kunstausstellung, einen guten Platz hätten.
Ein Zitat, was nochmal in der Pressemitteilung veröffentlicht wurde, von Peter Weibel, lautet: Die Freiheit der Utopie im Zeitalter der technischen Medien, das sei so ein bisschen Ihre Signatur. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch in der Science-Fiction-Literatur, die Sie geschrieben haben. Wie ausgeprägt muss denn die Utopie sein im Zeitalter der technischen Medien?
Ja, das Interessante an den technischen Medien ist ja von vornherein das, was daraus wird, wie man das benutzt, ob es nützlich, sich als nützlich erweist oder vielleicht sogar als gefährlich, wenn man an Waffen und dergleichen denkt. Aber selbst in der Medizin gibt es gute und üble Verwendungszwecke. Nun, in meinen Büchern, ich habe mich selbst danach gefragt, da schildere ich eine Zukunft, die nicht ohne Konflikte ist. Ganz im Gegenteil, diese Konflikte sind oft das Thema von dem, was ich da zu sagen habe und was dann im Hintergrund bei den Auseinandersetzungen zwischen den Personen eine Rolle spielt. Aber es geht mir darum, da Konflikte aufzuzählen, mit denen man ernsthaft rechnen muss. Und ich glaube, dass das der nützliche Aspekt der Science Fiction sein kann, wenn die Autoren sich dessen im Klaren sind, was sie da eigentlich schreiben und welche Themen sie eigentlich behandeln. Und so bin ich der Meinung, dass Science Fiction neben allem anderen, es ist eine Unterhaltungsliteratur, das ist klar, die Spannung vermitteln soll, aber sie kommen auch auf die Möglichkeit und auf den Gedanken, es darüber nachzudenken, welche technischen Möglichkeiten eine gute Chance haben, vernünftig angewandt zu werden oder wo die Gefahr besteht, dass sie missbraucht werden. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich etwas mache, was also nur die reine Unterhaltung betrifft, sondern denjenigen, der etwas liest, etwas vermittelt, was Wissen betrifft, Verhaltensweisen betrifft. Ich habe ja schon einige Leser gesprochen, die mir mitgeteilt haben, dass sie aufgrund der Lektüre meiner Arbeiten sich entschlossen haben, Technik oder Physik zu studieren.
Das Interessante ist ja, aber in Ihren Erzählungen und in Ihren Romanen, dass Sie sich sehr stark mit Phänomenen beschäftigen, die heute ganz oben auf der Tagesordnung stehen, beispielsweise die Frage nach Fake News. Also Sie haben das, sagen wir mal, in Ihren Romanen abgehandelt, wenn es, sagen wir mal, um beispielsweise Informationen geht, um Kommunikation geht und die Virtualisierung dann ins Spiel kommt, dann ist da ein Fundament vorhanden für Fälschungen, für Verzerrungen und für eine Umgestaltung der Wirklichkeit. Also das, was wir, sagen wir mal, heute als Fake News bezeichnen, haben Sie beispielsweise auch schon in den 70er Jahren beschrieben, ja, also auch mit Rückgriffen auf die Kybernetik. Wie sehen Sie das heute? Also die Frage der Wahrheit in Zeiten, im Zeitalter der digitalen Kommunikation.
Ja, die Beschränkung auf Zukunftsentwürfe die uns bevorstehen, die nicht irgendwo in 1000 oder in einer Million Jahren erst eintreten könnten, sondern die unsere Nachkommen vielleicht betreffen könnten, die hat sich bei mir dadurch geprägt, dass ich als Student einmal zu einer Kunstzeitschrift gegangen bin und Gedichte angeboten habe. Und da sagte der Redakteur zu mir bei einem Gespräch dann etwa, also hören Sie, ich bekomme pro Woche Waschkörbe voll Gedichte, etwa, also es tut mir leid, aber ich habe mich mit Ihnen gar nicht auseinandergesetzt. Ah, sagte er, ich habe gehört, dass Sie Physik studieren und Physik ist doch eigentlich jetzt in aller Munde, also man hört erstaunlich hoffnungsmögliche Dinge, die für bessere Kommunikation oder schnellere Reiseverbindungen, aber auch einiges, was gefährlich ist, der Einsatz in der Waffentechnik, im Gesundheitssektor und so weiter. Also wenn Sie doch alle 4 Wochen, das ist unser Herausgabetermin, einen kurzen Aufsatz in meiner Zeitschrift schreiben würden über eine herausgegriffene Zukunftsentwicklung. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich, mache ich gern. Und genau das führt mich dorthin, wo man also nicht in Fantasie dann irgendwo etwas verschwimmt, Begegnungen allzu sehr mit künstlicher Intelligenz und sowas. Das ist auch sehr interessant. Aber der Schwerpunkt bei mir lag damals natürlich bei diesen Beiträgen auf relativ naheliegende Zukunft, etwa, und auch bei dort, wo es ein bisschen weiter in die Zukunft geht, sind es Dinge, die sich schon in der Entwicklung befinden. Und genau dort, glaube ich, sind die Menschen aufgerufen, sich möglichst klar vorzustellen, wohin der Weg führen kann und welchen Weg man einschlagen soll. Also, glaube ich, ist damit Ihre Frage beantwortet.
Ja, also Sie haben ja, sagen wir, in den Romanen unterschiedliche Szenarien beschrieben. Dystopien, also wo es, sagen wir, um Unterdrückung geht, individuelle Freiheit oder von einer Wohlfahrtsdiktatur, wo es dann auch um Bevormundung oder Selbstbestimmung geht. Aber der Punkt bei der Dominanz des technischen Mediums des Computers und der von ihm generierten virtuellen Welten kommt das philosophische Problem der Wahrheit und Wirklichkeit auf die Tagesordnung, die kaum mehr von Schein und Simulation zu unterscheiden ist. Also beispielsweise in dem Roman Sirius Transit von 1979 oder Zentrum der Milchstraße von 1990. Wenn man sich mal anschaut, was wir seit Donald Trump und Viktor Orban und den Entwicklungen in Polen zurzeit diskutieren, um alternative Fakten, um Verdrehungen, um die Schwierigkeit, die Wirklichkeit darzulegen und die Wahrheit darzulegen. Fallen wir jetzt vielleicht in dieses Szenario von Schein und Simulation?
Naja, also es ist so, dass jeder Schriftsteller wahrscheinlich auch eigene Erfahrungen in seine Texte einfließen lässt. Und ja, und bei mir war das halt das Erlebnis des Dritten Reichs, etwa mit Zwangseinberufungen, mit Militär, mit Unterricht in Waffen, mit Exerzieren, das hat mich unglaublich gestört, mit der Vertrautheit mit Waffen, die man also haben müsste und so weiter und so weiter. Also kurz und gut, da gibt's mehrere Geschichten, aber auch Romane von mir, wo genau das verarbeitet ist. Also es gibt zum Beispiel ein Buch von mir, das habe ich begonnen. Nur eines stand in diesem Moment fest, der Major musste sterben. Und dann wird beschrieben, wie eine Gruppe von Menschen kujoniert wird, etwa durch diese wahnsinnig selbstherrlichen Militärs, wo man also praktisch nur noch ein Roboter ist, der folgen muss, dem, was man dann als Befehl bekommt, etwa, und das macht man also in Zukunft mit Maschinen. Und ich habe mir also solche Zustände in mehreren Büchern ausgedacht, etwa, und dagegen versucht zu arbeiten. Oder mit anderen Worten, also den Leser darauf aufmerksam zu machen, dass solche Zustände eintreten könnten. Das ist nicht völlig unmöglich, sondern sogar recht wahrscheinlich, wenn gewisse Kreise das technische Instrumentarium in die Hände bekommen. Und wenn man also meine Bücher gelesen hat, dann wird man hoffentlich dagegen versuchen, etwas zu tun.
Das ist nämlich der Punkt. In jedem Roman und in jeder Erzählung wird schon noch ein Hintertürchen eröffnet, ne? Also einer positiven Entwicklung. Es ist also nicht rein dystopisch, sondern es wird auch immer noch etwas angedeutet, wie man alternative Wege beschreiten kann. Sei es, sag mal, einer eher revolutionären Untergrundbewegung oder einer Klugheitsstrategie, wie man aus einer bestimmten Situation herauskommt oder andere Möglichkeiten, die man halt mit solchen wohlmeinenden oder auch unterdrückenden Diktaturen umgeht. Wie beurteilen Sie, sag mal, so eine Tendenz, dass man gar nicht richtig auf dem ersten Blick erkennt, ob es sich um ein Unterdrückungsszenario hält, beispielsweise die Situation, die wir zurzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika haben mit Donald Trump, also dass die Pressefreiheit ein Stückchen beschränkt werden soll, dass es, sag mal, autoritäre Strukturen gibt in der Gerichtsbarkeit etc. und ziemlich willkürliche Maßnahmen, das geht ja, sag mal, so eher in die Richtung, dass es um Schein und Simulation geht, dass man halt mit Propaganda sich inszeniert. Also insofern sind, sag mal, Ihre Schriften total aktuell.
Also wenn Sie das so sehen, dann ist es sehr erfreulich. Da brauchen Sie mich gar nicht so viel zu fragen, weil Sie einige selbst schon beantwortet haben. Aber im Prinzip ist es in der Tat so, dass diese negativen Möglichkeiten gar nicht so leicht zu erkennen sind. Ich meine, wer hätte zum Beispiel gedacht, dass man, was heute diskutiert wird, durch die Entwicklung von schädlichen Medikamenten etwa ganze Kriege führen kann. Das ist nur ein Beispiel. Und meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass man bei vielen technischen Neuerungen am Anfang mehr Hoffnung setzt, als wirklich daraus herauskommen kann. Und dass schließlich alles, was auch schlecht verwendet werden kann, dann auch schlecht verwendet wird. Und das ist eine sehr traurige Tatsache, die in meinen Büchern sehr oft vorkommt, dass irgendjemand Technik missbraucht. Und ob das nun sehr früh schon erkannt wird, das traue ich mich in meinen Büchern nicht zu schreiben, denn es ist die Tatsache, dass man es oft viel zu spät erkennt.
In beiden extremen Varianten machbar, also der Unterdrückungsstaat mit militärischen Mitteln, ja, also eine klare, offene Diktatur, bis hin, was sagen wir, ein Orchideenkäfig dann eine Rolle spielt, die Fürsorgediktatur. Beides ist, also in diesem Spannungsfeld bewegt sich das ja so ein bisschen, ne?
Ja, das ist durchaus richtig. Also so ungefähr gehen auch meine Überlegungen. Ich muss sagen, dass ich eigentlich nicht die Stoffe, also bei Geschichten kommt das vor, aber bei Romanen mir jetzt irgendeine Konfliktmöglichkeit vorstelle und das wird jetzt irgendwie in Handlung umgesetzt, sondern ich habe vielleicht ein Erlebnis gehabt, das einfach sowas andeutet. Und daraus kann dann ein ganzer Roman entstehen. Aber es gibt natürlich auch Anregungen von Literatur selbst, etwa also zum Beispiel der Missbrauch von Informationssystemen. Das kommt oft vor, ist auch früher schon beschrieben worden. Etwa, und da interessieren mich natürlich die neuen Möglichkeiten mehr. Das, was ich gerade vorhin erwähnt habe, das von der Medizin, das ist eigentlich seinerzeit, als ich begann, über solche Dinge zu schreiben, noch nicht zur Sprache gekommen. Da hat noch keiner dran gedacht. Ich habe noch nicht dran gedacht, dass es durch die Verteilung von Pseudomedizin Kriege geführt werden können oder Angriffe gegen andere Nationen oder vielleicht sogar spezifisch ausgewählte Bevölkerungsschichten. Aber das fällt mir gerade im Moment ein, dass man eine solche Geschichte schreiben könnte, dass es also dann eigentlich nur noch an diese Schicht der Bevölkerung geht, die genau diese Art von Medikamenten braucht oder verschrieben kriegt. Also da muss man dann so ein bisschen genauer sein in der Beschreibung, wenn man auch Details braucht. Mhm. Und bei dieser Überlegung über Details kommen vielleicht noch gelegentlich haarsträubende Dinge zustande, aber das ist eben dann die Wirkung der Literatur, die ich mir ausgesucht habe.
Also meine These, sag mal, wenn man Ihr Werk interpretiert, also vor allen Dingen das literarische Werk, ist, dass, sag mal, diese Grundsätze, die Sie, sag mal, für Ihr Schreiben festgelegt haben, Logik des Geschehens beispielsweise, oder die wissenschaftlich-technische Wahrscheinlichkeit, dass es, sag mal, eintreten könnte, dass das wahrscheinlich dazu beiträgt, dass diese Romane und Erzählungen sehr gut auf die Jetztzeit projiziert werden können und dass man an diesen Szenarien ganz vieles erkennen kann, was Sie, sag mal, auch in der Kybernetik gesehen haben, an den Arbeiten von Norbert Wiener. Ich weiß nicht, ob Sie auch die Macy-Konferenzen damit berücksichtigt haben, was, sag mal, sich einige Kybernetiker ausgedacht haben zur Steuerung von ganzen Staaten. Da gab es ja, sag mal, doch obsessive Überlegungen, wie man Gedankenkontrolle und Umerziehung organisieren kann mit kybernetischen Mitteln. Ist das auch, sag mal, ein Punkt, der Sie, sag mal, fasziniert hat? Die Arbeiten also, von Norbert Wiener und
ja, ich frage mich ja, ich habe es ja kurz angedeutet, etwa, ob die Bücher, die ich schreibe, auch einen vernünftigen Nutzen in der Gesellschaft haben. Das ist aber, ich muss ich zugeben, bei der Science-Fiction-Literatur zunächst einmal nicht der Anreiz. Der Anreiz ist für den Leser, etwas Spannendes zu lesen, etwas vielleicht Unheimliches, nicht wahr? Also sich da in diese Welt hinein zu versetzen, vielleicht auch Beschreibungen zu erfahren, an die er nicht gekommen ist, Landschaften fremder Art, den Umgang mit Wesen, die man nicht ganz begreift, nicht wahr, wo sich dann später eine Überraschung ergibt, vielleicht ein Positives. Das ist ja auch möglich, sagen wir, fremde Intelligenzen. Welche Ziele haben die? Welche Wertsysteme haben sie? Aber das Erste ist für die meisten Leute die Spannung, die man vermitteln kann. Selbstverständlich freut es mich dann, wenn Leute zu mir kommen, denn das sind auch die, die zu Tagungen kommen. Etwa die reine Unterhaltung suchen, werden sich kaum auf Tagungen sehen lassen, nicht wahr? Aber die, die ich dann kennenlerne, etwa, das imponiert mir sehr, dass der gesagt hat, ja, kann das nicht so und so sein, etwa, und da kann ich dann Diskussionen führen, ja, das ist hochinteressant. Mhm. Aber wie gesagt, etwa, ich würde nicht, das ist zwar keine sehr angenehme Aussage, etwa wenn man also, sagen wir, Science Fiction in der Schule den Schülern anbieten würde, da würde man über solche Seiten der Science Fiction öfter diskutieren. Wir haben aber in unserer Gesellschaft nur die Möglichkeit, dass der Leser selbst drauf kommt. Das heißt, wenn er eine kritische Existenz ist, dann merkt er das. Wenn er intelligent ist, dann wird er das merken und dann merke ich natürlich auch oft bei richtigen Kennern, dass die hauptsächlich das sehen. Aber ich merke natürlich als Praktiker auch, dass manche also begeistert sind durch die Spannung. Das wäre doch was auf einem fremden Planeten. Aber das macht Spaß, das sind die jungen Leute und ich war auch einmal so.
Ja, also ich meine, wenn man einige der Erzählungen sich durchliest, beispielsweise Gedankenkontrolle, da geht es ja, sag mal, um das Gedankenduell zwischen Mensch und Maschine. Das ist, sag mal, heute ein Riesenthema, wenn es um künstliche Intelligenz geht oder was der Ray Kurzweil als die Singularität bezeichnet. Ja, dass also alles auf die, sag mal, Megamaschine hinläuft, die dann intelligenter ist als das menschliche Gehirn. Und schneller ist, präziser ist und auch in allen Facetten besser ist. Das ist so ein bisschen auch so der Gegenstand dieser Erzählung Gedankenkontrolle. Der Mensch ist vage in seiner Denkweise, aber gerade das kann seine Stärke sein. Was ist also mal als hilfreiche Antwort denen, die jetzt mal große Bedenken haben, dass wir, sag mal, Opfer dieser Maschinenwelt werden? Was können wir mit dieser Wahrheit anfangen?
Ja, also mit solchen Sentenzen kann man natürlich dann herausrücken, wenn man hofft, nennen wir, dass einige kritische Geister dann auch das Buch noch lesen. Oder ich kann es auch anders ausdrücken, etwa wenn sie aus dem Jugendalter heraus sind, vielleicht auch noch Science Fiction lesen. Und dann hoffe ich doch, dass sie ein bisschen was dazugelernt haben, vielleicht auch Vergleiche schon ihnen aufgefallen sind zwischen dem, was ich beschreibe, und den Entwicklungen, die sie beobachten. Da gibt es ja immer eine ganz verschiedene Art von Leserschichten. Und wenn es Bücher gibt, und die gibt es, etwa die nun auf Science Fiction eingehen, was Science Fiction bedeuten kann für den Leser, aber auch für die Unterhaltung im Film und so und in anderen Medien. Das ist alles hochinteressant, aber es bewendet sich nur an einen relativ kleinen Teil der Science Fiction Interessierten. Und da werde ich vorderhand nichts daran ändern können. Es sei denn, etwa ich versuche, eine Unterhaltung wie mit Ihnen, also eine Bestärkung zu sehen, und werde also keine allzu albernen Science-Fiction-Abenteuer berichten, sondern werde dann eine etwas vernünftige Hintergrundszene entwerfen, die uns dann dazu anregt, einen Vergleich mit unserer Entwicklung und unserer technischen Entwicklung anzustellen.
Also Sie hatten ja das Beispiel mit den Medikamenten angeführt.
Ja, eben. Ja,
es geht aber auch in eine andere Richtung, die Sie unter Präparat 261 beschrieben haben, also wo es immer um Gehirnmikrochirurgie geht. Also das kann ja auch in Richtung von Gehirnmanipulationen gehen, wenn, sag mal, Möglichkeiten bestehen, kleinste Nervenzellen etc. auch zu manipulieren. Also das würde ja, sag mal, auch in diese Richtung gehen. Und da sind wir ja eigentlich schon mitten bei. Also die technisch ist das machbar. Ne?
Naja, mitten sind sie nicht. Am Anfang sind sie. Wenn man nämlich in die Mitte will, dann muss man ja auch ein ganz schönes Stück weitergehen. Wenn Sie also das annehmen, dass man das Gehirn beliebig beeinflussen kann, nicht wahr? Und in meiner Fantasie geht es dann ganz schnell, vielleicht mit Hilfe von Apparaturen, nicht wahr? Dann können Sie eine Persönlichkeit in eine andere umwandeln. Dann sagen Sie also mit meiner Frau, das gefällt mir nicht mehr, nicht wahr? Wenn die ein bisschen untergebener wäre als jetzt, oder wo sie unterbrochen hineinquatscht, nicht wahr? Sie drehen meinen Apparat, stellen ein, nicht wahr? Und haben ein friedvolles Wesen, nicht wahr, was sich unterwirft. Aber das ist noch immer ein Anfang. Nicht wahr? Sie können ganze Bevölkerungen, eine ganze militärische Einheit bilden, die Sie also darauf schulen, nicht wahr, also kein Mitleid mehr zu haben. Es ist gar nicht so schwierig, stelle ich mir vor. Und so weiter und so weiter. Da kommen Sie weit in uns heute fantastisch scheinende Manipulationsmöglichkeiten hinein, etwa wo ein bisschen künstliche Träume etwa oder manipulierte Vergangenheit. Ich habe gerade jetzt an einem, bin jetzt gerade bei einem Manuskript, wo es darum geht, dass man die Freundschaft eines Menschen dadurch erreicht, dass man ihm Erlebnisse suggeriert auf dem genannten Weg, etwa die eine Freundschaft mit denen, die das wünschen, als selbstverständliche Folge dann konstatieren kann.
Also auch fremdgesteuert dann, ne? Also
naja, also da gibt's noch viele weitere Dinge, etwa und wenn man will, kann man sogar in Bereiche gehen, wo die Emotionen, die wir heute haben und die wir entfachen, wenn wir so etwas schreiben, das war ja auch immer gewandt an Menschen, die normal empfinden, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist auch durchaus möglich, ganz andere Arten von Wesen zu erzeugen, etwa die zum Beispiel sich dazu eignen, einen unwirtlichen Planeten zu befrieden oder zu beackern, oder das weiß ich, Erze zu fördern und so weiter und so weiter. Oder da kann einer kommen und sagen, ich mache das zu meinem Vergnügen. Nicht wahr? Ich erfinde eine Art von Partnern, nicht wahr, die mir angenehm sind. Von Nützlichkeit keine Rede mehr, das machen längst die Computer. Nicht wahr? Das kann also viel weitergehen.
Mhm. Es gibt ja in den Science-Fiction-Arbeiten von Ihnen, sagen wir mal, diese zwei großen Stränge. Das eine ist das Romanwerk, das andere sind die Erzählungen. Was hatten Sie lieber? Also eher so die fragmentarische Abteilung der Erzählungen, wo es, sagen wir mal, vielleicht um die Unabgeschlossenheit geht. Das Fragmentarische lebt ja, sagen wir mal, davon, dass man auf Geschlossenheit verzichtet, dass man viele Spekulationen zulässt, die Kombinatorik zulässt. Also das, was den französischen Wissenschaftler Roland Barthes auch auszeichnete, der hat auch Lust am Fragment gehabt. Also was ist so, sagen wir mal, das, was mal Ihre literarische Leidenschaft ist, beides oder der Roman und die Erzählung?
Ja, das hat sich bei mir eigentlich als eine praktische Folge meiner Zeiteinteilung erwiesen. Nicht mehr, wo ich sage, jetzt habe ich einen ganzen Sommer noch keine Aufträge. Will ich einmal die Idee, die hatte ich, da könnte man einen Roman draus machen. Und so geschieht das dann, nicht mehr. Oder ich habe irgendwas erlebt, im Zusammenhang mit technischem Fortschritt, wo es ganz so schief zu gehen droht. Und da sage ich mir, also diese Entwicklung könnte ich also jetzt ganz kurz in 2 oder 3 Seiten beschreiben. Also beispielsweise, Sie haben einen Roboter gekauft, der Ihnen als Gehilfe zur Verfügung steht. Vielleicht haben Sie die Geschichte gelesen. Den schicken Sie dann auf eine gefährliche Tour. Und auf einmal tut Ihnen der furchtbar leid. Und Sie haben auf einmal mit der Maschine eine persönliche Beziehung gekriegt. Braucht doch gar nicht weitergehen. Das ist schon eine kleine Geschichte. Beide ist eine Kurzgeschichte und ein Roman, haben Möglichkeiten. Und ich glaube, also die des Romans sind altbekannt, da brauche ich nicht näher beschreiben. Nicht? Da kann man also alles Mögliche, auch emotional Wirksame, hineinverfrachten, nicht wahr? Und als eine spannende Geschichte dann am Beispiel von bestimmten Gesellschaftsschichten an die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube, relativ neu ist bei mir die Möglichkeit, dass man das auch in Kurzgeschichten zum Teil machen kann. Etwa diese super kurzen Geschichten sind eine Spezialität von mir und ich bin auf eine bestimmte Weise dazugekommen, die mich selbst nachträglich in der Rückschau überrascht hat. Ich habe als Student schon ein bisschen Science Fiction zu schreiben versucht, weil mich das Genre so interessiert hat. Ich habe auch anderes gemacht. Ich habe selbst Gedichte geschrieben. Ich habe schon angedeutet, die nichts damit zu tun haben. Habe aber auch Science-Fiction-Gedichte geschrieben. Also kurz und gut. Jetzt habe ich also versucht, über diese Science-Fiction-Dinge dann einer Zeitschrift anzubieten. Auch der, die dann meine Dinge genommen hat, meine kritischen technischen Artikel. Da war kein Interesse. Also kurze Rede, langer Sinn ist der, dass mit Science Fiction kein Geld zu verdienen war und ich musste ja auch versuchen, darüber nachzudenken, was ich nach der Schule mal machen sollte. Dass es gerade Science Fiction Literatur war, das hat sich durch einen Zufall ergeben und der führt ein bisschen auch in diese Richtung, die ich jetzt erklären möchte. Es gab also Kurzgeschichten von mir in der Zeit und sie waren deshalb so kurz, weil ich mich in meiner Studienzeit mit anderen Dingen beschäftigen musste und auch in den frühen Jahren, als ich auch Romane zu schreiben versuchte oder jedenfalls Pläne dafür hatte und eben mit Notizen über solche Geschichten mich betätigte und dann in meinem Archiv dann einige Zettel standen, etwa mit ein paar Absätzen nur. Ich habe jetzt also in diesen Beispielen, über die ich nachgedacht habe, auch versucht, ob man das mit einer ungewohnten Diktion beschreiben könnte oder ob das mit üblichen Arten der Beschreibung auch geht oder besser geht. Und da hat sich bei mir ein bisschen Material gesammelt und ich habe diese Geschichten, die in den Neuen Weg in Österreich erschienen sind, bei einem Verlag unterbringen können. Das war der Herr Goldmann, der Erfinder des Ausdrucks Krimi, der sich sehr interessiert hat dafür und der dann sogar bereit war, diese Geschichten aus den Neuen Wegen in einem Buch zusammenzufassen. Und der kam dann 2 Jahre später auf mich zu, mich da angerufen und hat gesagt, Herr Franke, ich komme gerade aus Amerika zurück, da habe ich etwas kennengelernt, da werden Sie sich wundern, da gibt es so etwas, das heißt Science Fiction. Und da habe ich gesagt, Herr Goldmann, ich habe zwar noch nicht selbst zu größeren Dingen übersetzen können, aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Er sagte dann, ich habe die Absicht, Science Fiction in Deutschland herauszubringen. Würden Sie mir dabei helfen? Ich verstehe wenig zu Technik und Wissenschaft nicht, wann würden Sie mir gut helfen können? Und da habe ich selbstverständlich gesagt, natürlich, das ist eine gute Idee. Selbstverständlich bin ich gern bereit. Und auf meine Beratung hin hat er sich amerikanische Autoren rausgesucht und wir konnten Romane von den besten Autoren relativ billig erwerben, weil in Deutschland kaum sowas erschienen ist. Einmal ist es erschienen, es war aber kein Erfolg. Und Herr Goldmann sagte zu mir, um zu Erfolg zu kommen, da habe ich schon gute Möglichkeiten. Ich werde 8 Romane herausbringen, ja, Science Fiction, die beim Leser ankommen sollten. Was denken Sie darüber und mit wem kann ich mich in Verbindung setzen? Und da haben wir 8 Autoren gefunden und Herr Goldmann hat die Stoffe gekauft, die Rechte daran, das in Deutschland zu entwickeln. Und kurz vor einer großen Pressekonferenz, die er vorhatte, hat er mich angerufen und er hatte vor, diese 8 Bände zugleich herauszubringen. Er wusste ja, wie man da umgeht. Er wollte die Presse einladen dazu, nicht wahr? Und da werden wir dann weitersehen, ob wir das weiter verfolgen können. Und wie gesagt, 14 Tage vor Erscheinen oder vielleicht 3 Wochen rief er mich an und sagte, ich habe mit dem einen Autoren Ärger, der und hat noch nicht unterschrieben, nicht wahr? Und sie haben ihn empfohlen. Da habe ich gesagt, ja, der ist ja auch gut. Er sagte, ja, aber der will so viel Geld und das kann ich nicht machen. Nicht wahr? Aber mir ist was anderes eingefallen. Haben Sie nicht einmal erzählt, dass Sie Science-Fiction-Geschichten geschrieben haben? Können wir die nicht als 8. Band heraus? Und da sagte ich, Herr Goldmann, das reicht noch lange nicht für ein Buch. Sagte ich, ja, wieso, das reicht nicht, wie viele haben Sie denn? Und da sagte ich, naja, es wird ungefähr auch 8 Stück oder was sein, aber es sind super kurze Geschichten, und wir füllen damit 20 Seiten. Da hat er gesagt, Herr Franke, Sie sind doch ein Schriftsteller, setzen Sie sich hin, lassen Sie alles andere stehen und schreiben Sie noch mehrere Geschichten, bis wir 180 Seiten beisammen haben und ich bringe dann Ihre Geschichten zusammen mit den anderen bei der Pressekonferenz. Das ist doch für einen jungen Autoren wirklich eine Chance. Ich habe dann zugesagt, ich habe dann in einem stillgelegten Wasserbecken geschrieben. Das war mein Quartiergeber in der Nähe von München. Ich war verreist und habe mich als Richter unterbrechen können und habe dann eine große Zahl von Geschichten geschrieben. Ich glaube, es waren 65. Er konnte auch einige dieser alten, kurzen Geschichten mitnehmen. Da hatte ich ungefähr 10. Also ich brauchte nur 55. Und die konnte ich in der Zeit in der Tat hinkriegen. Und da habe ich natürlich nicht alle in dem Sinn, wie wir es jetzt besprechen konnten, hinbringen können, aber doch eine relativ große Zahl von, bei denen das gelungen ist. Etwa Begegnung fremden Lebewesen oder Intelligenzen, das lässt sich ja leicht machen, die dann etwas Besonderes erlebt haben, nicht wahr? Und die Leute ja zunächst einmal als Diener verwendet wurden, nicht wahr? Und dann später plötzlich eine Freundschaft mit ihnen. Oder die Geschichte, nicht wahr, wo Ärzte dieser fremden Intelligenzen, nicht wahr, durchaus gut auch die Menschen heilen könnten, nicht wahr? Und dann sofort gerufen wurden, als einer von irgendeinem Lebewesen gebissen oder irgendwas wurm und das erfolgreich kurieren konnten. Das ist noch keine große Überraschung, nicht wahr? Keine Philosophie, aber eine gute Geschichte. Das war also kurz und gut. Ich habe dann innerhalb der gewünschten Zeit 65 Geschichten dabei hatten und ich hatte dann insofern Glück, nicht wahr? Die kamen heraus. Das ist dann der grüne Komet und hatte das Glück, dass die Rezensenten, die waren mit meinem grünen Kometen sogar sehr einverstanden und haben mir relativ gute Besprechungen geschrieben. Und das war mein Eintritt in die Gilde der Science-Fiction-Autoren. Und der Herr Kohlmann war auch sehr zufrieden, sowohl mit dem Echo wie auch mit meinem Band. Ich war da bei einigen Besprechungen sogar gesagt wurde, das wäre besser als das amerikanische Material. Und dann kam er zu mir und sagte, Herr Franke, Sie müssen unbedingt einen Roman schreiben. Und das war für mich im ersten Moment ein wenig überhastet. Und ich habe mich gar nicht richtig getraut, habe aber einen Roman geschrieben, der eigentlich nichts war als die Kombination von 5 längeren Geschichten. Das hat aber niemand bemerkt bisher. Und das war also der erste Roman von mir und das war ganz, ganz gut auch in der Beschreibung.
Das war das Gedankennetz 1961. Ja, richtig, genau. Später dann sind Ihre Werke auch in einer fantastischen Bibliothek erschienen bei Surkamp. Da spielte der Franz Rottensteiner, glaube ich, eine große Rolle.
Nicht gleich, nicht mehr, später. Es kam dann der Herr Goldmann mit dem Versprechen, dass er dafür sorgen könnte und wollte, dass Bücher von mir in Amerika erscheinen. Und nach dem 5. Roman bei ihm war das noch immer nicht so weit. Ich habe ihn dann gefragt und da hat er irgendeine Ausrede benutzt. Dagegen kam ein anderer Verlag auf mich zu mit Herrn Jeschke. Und hat gesagt, nicht wahr, also bei uns würde das gelingen. Ja, das hat auch nicht gestimmt, aber ich habe mich dann doch überreden lassen und bin dann zuerst bei dem Kindler Verlag mit Herrn Kindler zu einem Buch gekommen, das dort erschienen ist und dann später gemeinsam mit Herrn Netzle bei Heine einige Bücher und auch die Herausgabe, das war was Neues für mich, von Literaturgeschichten, also von Science-Fiction-Geschichten. Und das hat mich natürlich dann noch ein bisschen bekannter gemacht. Und dann gab's wieder also eine positive Überraschung, ich möchte auch hier wieder sagen, es war ein richtiger Glücksfall. Der Surkamp Verlag kam auf die Idee mit Herrn Unzelt, Science-Fiction einzubringen. Und zwar, also, er hat es damals mit fantastischer Literatur zusammengebracht und so erschien die violette Reihe. Und was eben ein Glücksfall war das, dass mit dieser Zusammenstellung der Herr Rottensteiner beauftragt war, mit dem ich mich schon ein bisschen angefreundet hatte, und das war also dann nicht schwer zu erraten, dass der sich an mich wenden würde, und so bin ich dann auch von Heine wieder weggegangen und habe dann über viele Jahre für den Surkamp Verlag schreiben können.
Wenn Sie Ihr Werk im Gesamten sehen, von der Literatur über das Wissenschaftliche, von der Höhlenforschung, das Interdisziplinäre bis hin zur Computerkunst, was bewegt Sie heute noch? Also von den Disziplinen. Was ist für Sie noch, sagen wir mal, der Antriebsmotor? Was bewegt Sie heute?
Ja, ich habe, wenn ich mich selbst beobachte, gewissermaßen, was mir den größten Spaß macht und wo ich am glücklichsten bin, das ist eigentlich doch jetzt die Kunst. Also ich habe ja da einige neue Methoden gefunden. Sie sehen einiges davon. War also beteiligt war an der Einführung des digitalen Computers in die Filmindustrie, habe in Amerika Firmen versuchen können, habe Freundschaft geschlossen mit einigen Autoren, nicht wahr? Auch das hilft ja. Und heute noch, nicht wahr, bin ich beim Programmieren, nicht wahr, und habe Ideen für Neues, was man eben in die Kunst einbringen kann, wenn man den Computer verwendet. Ich muss aber sagen, auch die Science-Fiction interessiert mich nach wie vor. Nur komme ich mit der Computerkunst schneller zu Ergebnissen. Da kann es sein, dass ich mit dem Auto noch rausfahre, da fällt mir irgendwas ein. Ich setze mich am Computer und am Abend habe ich neue stilistische Möglichkeiten für Computer arbeiten oder für Bild Einzelheiten oder auch für die Animationen, die fix und fertig schon sind, im Beispiel, wo ich also dann die Möglichkeit habe, eine größere Zahl von diesen zu diesem Stil passenden Möglichkeiten auch an den nächsten Tagen, Monaten und Jahren weiter zu verfolgen.
Mit Professor Lutz Becker von der Hochschule Fresenius mache ich zusammen einen Utopie-Podcast. Das ist also ein Audioformat, wo wir uns mit Utopien beschäftigen. Und da befragen wir Experten, wie sie die Zukunft sehen. Und deswegen meine Frage an Sie, welche Zukunft sehen Sie persönlich?
Na, ich behaupte strikt, dass wir nicht in der Lage sind, die Kunst vorauszusagen. Und dass die Entwicklung der Technik in verschiedenste Richtungen führen kann. Also der Wunsch von manchen Autoren, es sollten sich mehrere Science-Fiction-Autoren zusammentun und die Zukunft vereinheitlichen, ist ein Blödsinn. Sondern es ist gerade das Wertvolle an der Science-Fiction, nur dass man eben die verschiedensten Möglichkeiten beschreibt. Und wieder eine neue Möglichkeit gefunden zu haben, vielleicht eine neue Gefahr entdeckt zu haben. Das ist für mich natürlich auch etwas Befriedigendes. Ich bin einmal eingeladen worden zu einer Diskussion, einer Podiumsdiskussion, wo also viele Fachleute waren. Und die haben sich da über die Zukunft ausgedrückt, über mögliches, was sie da sehen. Und haben also sehr geklagt darüber, dass doch viele Gefahren entstehen. Ich bin als Letzter da angekommen und habe gesagt, dass ich bin ja nur ein Science-Fiction-Autor, während das lauter Fachleute sind, die sich da vor der Zukunft fürchten. Und ich werde Sie vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen jetzt mitteile, dass ich über jede neue Gefahr, die mit der Technik auf uns zukommt, Freude empfinde, weil es Stoffe für meine Bücher gibt. Und damit du sagst ja auch die Wahrheit.
Ja, das ist interessant. Also stellen Sie sich jetzt mal vor, eine Situation, Sie sind jetzt mal Österreicher, aber wir sind jetzt mal in Deutschland. Sie hätten die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit König von Deutschland zu werden.
Ja. König von
Deutschland? König von Deutschland, ja. Was würden Sie tun als Utopiker und Science-Fiction-Autor und als Wissenschaftler und Höhlenforscher? Was würden Sie tun, sagen wir mal, im metaphorischen Sinne sozusagen? Wenn Sie die Möglichkeiten hätten, anstelle von Merkel sogar eine Stufe höher zu sein?
Naja, also ein zweiter Hitler würde ich ja nicht gerne.
Nein. Der war ja auch nicht
aber
König.
Ich bezweifle, dass wir als Leute heutigen Möglichkeiten und auch der Lernmöglichkeiten, dass wir alle diese Gefahren, die auf uns zukommen, überhaupt erkennen und dass wir alle die Probleme, die wir erkennen, auch lösen können. Also es wäre eine Aufgabe für mich, die mich weit überfordern würde. Und daher würde ich das wahrscheinlich kaum annehmen.
Wir hatten uns ja mal über digitale Bildung unterhalten. Ja. Müsste, wenn viele, sagen wir, an technischen Entwicklungen, technischen Wirkungen nicht vorhersehbar ist und auch in der Kombination von unterschiedlichen Dingen vieles dann auch nicht vorherzusehen ist und nicht zu prognostizieren ist, sollte in der Bildung und in der Bildungspolitik vielleicht mehr experimentiert werden mit digitalen Werkzeugen, dass man, sagen wir mal, in unterschiedlicher Weise, wie Sie das, sagen wir mal, in Ihrer Computerkunst machen, viele Dinge auszuprobieren, um zu ermessen, welche kombinatorischen Möglichkeiten eigentlich bestehen mit neuen Technologien.
Naja, also wenn ich irgendetwas zu bestimmen hätte, was man machen sollte, oder was ich auch mit den utopischen Mitteln machen sollte, das ist das, dass ich versuchen würde, die Intelligenz der Menschen zu erhöhen. Und das würde dann meine Hoffnung sein, dass wir auf diese Weise, und das muss nicht ein Einzelmensch sein, das kann eine Kombination sein, das kann auch ein isoliertes Gehirn sein oder sowas, da würde ich also versuchen, das so zu programmieren, dass wir die Gefahren für den Menschen, wie er heute ist, erkennt und lösen kann. Aber da ich die Zukunft ja nicht voraussagen kann und davon überzeugt bin, zweifle ich natürlich auch daran, dass es sowas überhaupt gelingen kann. Und meine, wenn Sie schon nach meiner Zukunftserwartung fragen, dann erscheint mir die unangenehme Entwicklungsmöglichkeit die wahrscheinlichere zu sein.
Herr Professor Franke, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ja, bitte sehr.
Prima.
Man muss auch über Vergnügen mit Ihnen zu reden.
Ja, sehr gut.